Hallo, liebe Freunde des gepflegten Trashfilmes. Ungefähr ein Jahr, nachdem wir Warlock aufgenommen hatten und ein paar Folgen zwischendurch, die wir euch später noch veröffentlichen werden, trafen wir uns mit zwei Freunden, um über eine ganz besondere dänische Delikatesse zu sprechen. Wir werden ganz gemütlich über unzerstörbare Serben, teuflische Cocktails und was das alles mit Game of Thrones zu tun hat, quatschen. Aber hört selbst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Nostromo-Verschwörung. Heute direkt aus der Hauptstadt in Berlin mit ganz vielen Gästen an Bord. Ich bin der Sebastian und heute bei mir an meiner Seite ist...
der Fred, der hier direkt wohnt und euch alle zu sich eingeladen hat, damit wir zusammen den Film schauen können. Und nachdem wir direkt danach eingeschlafen sind, zumindest die Hälfte der Anwesenden... jetzt am Morgen den Film besprechen. Und ich gebe weiter an die Jule.
Ja, Jule ist auch hier. Ich war hier einfach so und wurde dazu eingeladen, mich zu beteiligen.
Na, und der Sven ist auch wieder dabei und schaut mal, was er so beitragen kann heute.
Stimmt, wir haben uns das letzte Mal gesehen, bei Die Neuen Pforten hatten wir gesprochen.
Das ist korrekt.
Lustige kleine Runde und wir haben heute auch einen lustigen kleinen Film mitgebracht und zwar aus dem nördlichen Dänemark und zwar aus dem Jahr 1999. Wir sprechen heute über, hier in Deutschland würde ich fast schon sagen, so einen kleinen Kultklassiker und zwar In China essen sie Hunde vom Regisseur Lasse Bang Olsen. Ich weiß nicht, wie oft ihr den Film schon mal gesehen habt. Also ich habe den gestern, glaube ich, gefühlt zum 20. Mal gesehen. Ich habe den in meiner Jugend sehr häufig gesehen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie habt ihr den Film denn schon gesehen? Habt ihr den schon mal gesehen? Erzählt mal was.
Ich glaube, ich habe den sogar gesehen, als er im Kino war.
Wann war das denn?
99, glaube ich, wieder. Was sie gerade erwähnt hat.
Da warst du ja noch nicht mal 20.
Mhm.
Durftest du denn da schon reingehen in den Film?
Ja, ich habe den Film bestimmt auch so 5, 6 bis 18 Mal gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall oft.
Genau, also das war in meiner Erinnerung einer von diesen sehr populären Videofilm, als es damals noch Videotheken gab, wurde der halt auch heiß beworben und war so ein kleiner Kult-Tipp. Und in diversen Sommerkinos lief der natürlich auch sehr häufig und da hatte ich den auch sehr häufig damals gesehen. Und ist, glaube ich, auch meine erste DVD, die ich mir jemals gekauft habe. Und genau die haben wir uns dann gestern angeschaut. Ich würde sagen, steigen wir gleich mal direkt ein in den Film. Und es geht um den Bankangestellten Arvid Blixen, der Zeuge eines Banküberfalls wird und mit einem Tennisschläger den Bankräuber zur Strecke bringt. Und damit gehen eigentlich alle Probleme los. Jetzt möchte er sich sozusagen mit seiner Freundin so ein bisschen in den Urlaub verabschieden. Die hat ihn allerdings verlassen. Dann wird es langsam ein bisschen bunt. Der Film ist recht turbulent. Die Freundin von dem Bankräuber kommt ihn jetzt besuchen und konfrontiert ihn eben halt damit, dass das, was er getan hat, schlecht war und erzählt ihm eine Geschichte von, was war das, Schwangerschaft, künstliche Befruchtung war es, ne?
Genau.
Ganz genau. Dass sie das vorhatten und dass wir das Geld brauchten von dem Banküberfall. Und mit diesem Wissen sagt er sich Arvid, okay, Mensch, scheiße, das war Mist von mir, warum habe ich den Bankräuber zur Strecke gebracht, jetzt brauche ich Geld. Und dann fällt ihm ein, er hat ja noch einen Bruder und sein Bruder ist in kriminelle Machenschaften verwickelt und den fragt natürlich, ob er jetzt hier einen Banküberfall starten kann. Und damit geht dann halt mehr oder weniger eine Kettenreaktion los, das heißt, der Film wird immer skurriler und immer verrückter. Die serbische Mafia spielt hier noch mit einer Rolle und am Ende gibt es viele Tote und ja, ein lustiges Ende. Soweit, so gut. Ich denke, das passt soweit. Oder gibt es noch eine Ergänzung? China essen sie Hunde wird gerne als Actionkomödie oder auch als schwarzhumörige Actionkomödie genannt. Und auch auf der DVD prangt so ein kleiner Aufkleber. Wer auf unserer Facebook-Seite mal geschaut hat, da hatten wir schon einen Post abgesetzt. Dort sieht man auch noch den Aufkleber drauf. Wird ganz gerne mit Pulp Fiction verglichen. Da können wir vielleicht noch später kurz drüber reden. Aber das Genre, denke ich mal, ist soweit okay. Actionkomödie kann man soweit stehen lassen. Schwarzhumorig auf jeden Fall. 1999. Wer sich mit dem dänischen Film ein bisschen auseinandergesetzt hat, der wird bemerkt haben, dass der Cast hier im Film ein bisschen identisch ist zu einem anderen dänischen Film. The Pusher aus dem Jahr 1996 von Nicholas Winding Refn. Hier spielt auch Kim Bodnia mit. Und der hier den Bösen spielt, den Ratko von Slavko Labovic, ganz genau. Der spielt dort unter anderem auch mit. Damals auch noch ein junger Mads Mikkelsen. Und hier gibt es relativ viele Verbindungen. In meiner Wahrnehmung ist zumindest in China essen sie Hunde ein bisschen eine lustigere Version von Pusher. Vielleicht nicht ganz von der Story, aber insgesamt vom Ablauf her.
Pusher ist auf jeden Fall ein bisschen nüchterner und sieht auch noch ein bisschen rauer aus vom Stil insgesamt, auch von der Optik. Und in China essen sie Hunde ist schon etwas saubere und freundlicher anzuschauende Optik von europäischem Kino, meiner Meinung nach. Und
auch weniger explizit, oder?
Ja. Ja. Das stimmt, es wird weniger an Gewalt gezeigt letztendlich, ein bisschen Blut fließt, aber Pusher hatte schon, da hat man richtig das Zuschlagen ganz deutlich gesehen, ne, von Winding Refn.
Ja. Wobei es mir auch immer relativ schwer fällt, das hatten wir heute schon so ein bisschen auch als Thema beim Morgenkaffee, die dann letztendlich so diese ganzen Filme, die einen ähnlichen Cast haben, auch so auseinanderzuhalten, so aus der Erinnerung.
Ja, bei mir verschwimmt es auch ein bisschen. Ich habe China essen sie Hunde höchstens einmal gesehen und war mir dann tatsächlich nicht mehr so sicher, weil die alle anderen Filme in diesem Dunstkreis, ich glaube, ich danach dann gesehen habe und es ein bisschen verschwommen ist mit Pusher, mit Old Man in New Cars, dem zweiten Teil. Und ich mir da nicht mehr so sicher war, an was erinnere ich mich jetzt direkt.
Ich habe Pusher tatsächlich nicht gesehen, deswegen bin ich gerade raus. Steht aber noch auf meiner Liste.
Ja, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das ist ja eine mehr oder weniger eine Trilogie. Und kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Ist auch heute immer noch sehr sehenswert. Schwarzhumörige Actionkomödie wird ganz gerne mit Pulp Fiction verglichen. Ich hatte gestern schon ein Vorgespräch mit Fred, wo wir halt einfach versucht haben rauszufinden, warum man das jetzt unbedingt mit Pulp Fiction vergleichen kann. Weil Pulp Fiction ja doch eher episodisch ist. Oder ob es die Dialoge sind, da hatten wir uns so ein paar Gedanken halt mit dazu gemacht. Ging es euch auch so, dass ihr da irgendwelche Parallelen zu Pulp Fiction seht oder ist das eher ein Marketing-Gag für euch?
Also ich würde schon, also der Vergleich mit Pulp Fiction ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, hauptsächlich wegen der Dialoge, was halt wirklich witzige, direkte Dialoge darin und auch die übertriebene Darstellung einiger Szenarien, gerade auch die übertriebene Gewaltdarstellung, die du ja auch in Pulp Fiction so sehen kannst. Und auf jeden Fall auch dieser schwarze Humor da drin.
Mhm, okay.
Und auch diese abgefahrenen Charaktere, die man hat. Wenn man bedenkt, dass Pulp Fiction eigentlich auch nur zum Großteil aus Kriminellen besteht, eigentlich zu 100% aus Kriminellen teilweise. In Pulp Fiction ist ja wirklich auch keiner, der keinen Dreck am Stecken hat. Und genauso ist es halt auch bei In China essen sie Hunde.
Mhm. Also für mich gibt es auch eindeutige Parallelen. Und für mich stellt sich halt die Frage, ob die sich direkt in der Tradition sehen von Pulp Fiction. Und an was ich da denken musste, ist bei der Rahmenhandlung, wo in der Bar der Amerikaner erzählt, habe ich mich ganz stark an Desperados von Rodriguez zum Beispiel erinnert gefühlt. Wo Steve Buscemi am Anfang der Bar den Kitanenhelden ankündigt, der in der Bar alles zu Klump schlägt. Und am Ende kommt er auch in der Bar und es gibt diese Schlägerei, wenn sich jemand von euch erinnert, ein bisschen.
Dunkel.
Ja, weil mich hätte interessiert, oder würde interessieren, ob sie sich direkt in der Tradition von Pulp Fiction sehen und gesagt haben, Pulp Fiction, geil, wir machen jetzt unsere dänische Art von einem Pulp Fiction-Film. Oder ob das ein speziell skandinavischer Humor ist, der sich einfach gut parallel zu Pulp Fiction entwickelt hat. Wir hatten jetzt aber nicht die Zeit, die Frage zu klären.
Ich hätte den Verdacht, dass man da vielleicht auch nochmal in die skandinavische Literatur gucken sollte, so ganzen skandinavischen Realismus. Ich glaube, dass da so von den Erzählstrategien, dass es da schon oder auch so von der Art und Weise, wie Gegenstände behandelt werden, schon auch da vielleicht eher die Wurzeln liegen.
Okay, du hast jetzt Hausaufgaben.
Das ist aber eine schöne Überleitung als solches. was will denn der Film eigentlich insgesamt vermitteln, was will er verhandeln, was ist denn eigentlich die Intention, was möchte er denn eigentlich sein? Und in erster Linie ist es selbstverständlich ein Unterhaltungsfilm. Ich denke, da gehen wir soweit alle d'accord. Auf der anderen Seite sind aber relativ viele Punkte in dem Film mit drinne. Unter anderem halt auch eine Flüchtlingsthematik durch den Balkankrieg, hier in dem Fall durch die Serben dargestellt. Sprich also, ein Großteil der Bösewichte sind eben halt die serbische Mafia. Du hast dementsprechend auch den Rassismus, der hier mit einhergeht, verhandelt. Und der relativ raue Umgang. Das ist natürlich auch alles überspitzt dargestellt, aber das ist zumindest ein Teil des Films, das hier eben halt mit drin vorkommt. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt nicht die Parallele wiederum zu Pulp Fiction dann zum Beispiel. Da wird ja was komplett anderes verhandelt. Das heißt also, der Film hat schon so seine eigene Agenda irgendwo und verhandelt da halt nationale Probleme, natürlich auch ein bisschen zugespitzt. Das ist so zumindest mein Eindruck. Also er möchte schon eigenständig sein. Und das nächste ist natürlich halt auch, das wäre dann, wo mich danach noch hat, auch die Regiearbeit ist hier auch komplett ganz anders. Aber das können wir dann vielleicht kurz später dann behandeln.
Ja, und in China essen sie Hunde, weil sie auch wirklich hauptsächlich auf gesellschaftliche Probleme dann noch so mit hin. Also wie gesagt, wie Basti schon erwähnt, Rassismus oder auch die Homophobie, die ja ganz klar zum Ausdruck kommt. Und auch die Schere zwischen Arm und Reich wird halt in gewisser Weise angesprochen. Du hast halt den Bankangestellten und dann halt der Bankräuber, der ja arm dran ist und Geld braucht und dann auch noch von dem reichen Bankangestellten niedergeschlagen wird und dann in den Knast wandern muss. Und alles so eine überspitzen
ganz genau Sachen. Und das Thema Moral, wie ambivalent das hier sozusagen verhandelt wird, finde ich auch insgesamt sehr spannend. Denn eigentlich keine Person sich hier nach irgendeinem Maßstab moralisch verhält. Jule hatte das vorhin im Vorgespräch auch schon sehr schön mit angebracht halt. Wie hast du gesagt, die
reflektieren im Grunde genommen alle nicht ihr eigenes Handeln, beziehungsweise Arvid hält sich beispielsweise ja irgendwie für moralisch unfehlbar, obwohl wir es von außen betrachtet natürlich irgendwie vielleicht anders beschreiben würden. Ich glaube, also für mich ist, glaube ich, Harald der Einzige, der sich auch im moralischen, im juristischen Kontext irgendwie nicht richtig verhält, derjenige, der das auch als solches für sich anerkennt, dass er da irgendwie gegen die gesellschaftlichen Regeln handelt. Bei allen anderen wird das eigene Verhalten eigentlich gar nicht in der Art reflektiert.
Richtig, also gerade Arvid meint immer, etwas Gutes tun zu müssen oder ist völlig davon überzeugt, etwas Gutes zu tun und richtet damit aber wirklich einen enormen Schaden an jeglicher Hinsicht.
Arvid ist auch der Einzige, der eine Figurenwandlung vollzieht, ne? Alle anderen bleiben in ihrer Rolle fest. Der grandiose Kim Bodnia als Harald, der sofort verstört, auch in so ziemlich allen Filmen, die ich mit ihm kenne, eine wahnsinnige Präsenz hat, aber er ist dieser Typ und dieser die ganze Zeit durch. Das schockiert immer wieder und ist sozusagen der Gegenpart zu Arvid, der als Weichei, als extrem übertriebenes Weichei karikiert wird, indem seine Freundin am Anfang ihn achtkantig rausschmeißt und er sich über Kleinigkeiten wie Brotkrümel im Bett oder auf dem Nachttisch aufregt. Und am Ende, wir haben vorhin das Zitat gebracht, er dann am Ende des Films zu Harald kommt und ich habe
Hannah getötet.
Und wo ist sie?
In der Küche und im Flur. Nein, es war andersrum.
Ja, ist versaut. Aber alle Zuhörer, die den Film nicht kennen, wissen jetzt, er hat sich zum leichten zerstückelnden Freundin-Mörder entwickelt und hat damit halt die Wandlung nach und nach vollzogen. Vor allem am Anfang, wo er diese mit guter Absicht den Banküberfall machen möchte und da verwirrt auf dem LKW sitzt und nicht ganz schockiert ist über das, was Harald tut, am Ende seine Freundin selber umbringt.
Aber das Zitat am Ende ist eigentlich auch wiederum eine schöne Antwort auf das Zitat am Anfang. Ich meine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sie beschreibt ihn ja so irgendwie, er sei noch weniger interessant als der Pollenflugbericht. Also da geht es ja auch darum sozusagen, dass Pollen in alle Winde verstreut werden und am Ende ist sie das dann, die eigentlich überall verteilt.
Ich bin mir sicher, dass das beabsichtigt hat.
Natürlich.
Und sie hat ihm ja auch gesagt, er soll einmal was Abgefahrenes machen.
Aber wird es am Ende honoriert letztlich von ihr, dass er einmal was anderes gemacht hat?
Kann sie nicht mehr.
Da sind wir ja eigentlich schon relativ tief in der Geschichte drin. Ich möchte ganz gerne vielleicht noch ein paar Worte zum Cast als solches noch mit verlieren. Hier gerne an der Stelle auch den Regisseur nochmal erwähnen, Lasse Spang-Olsen. Der hat hier ungefähr einen Kultstatus wie, was ist denn hier ein guter Actionregisseur? Vielleicht am besten noch so eine Mischung aus Til Schweiger und wie heißt der Typ hier?
Unendliche Geschichte.
Der ist so Wolfgang Petersen.
Der hat halt einen Kultstart. Ich habe ein bisschen recherchiert über ihn und der wurde dort richtig gefeiert. Er ist ein ehemaliger Stuntman und jetzt eben halt auch Regisseur und hat sozusagen mit diesem Film einen absoluten Kultfilm etabliert und ist sozusagen in die absolute A-Liga in Dänemark aufgestiegen. Ich würde sagen, er ist so ein klassischer 80er-Jahre-Action-Inszenator. Da sind mir ganz viele Sachen auch aufgefallen, auch gestern wieder. Und zwar erinnert mich das Ganze ein bisschen an John Badham. Ich weiß, ihr habt ja beim Film das bestimmt auch gesehen. Kim Bodnia ist die ganze Zeit am Essen oder kaut immer irgendwas oder macht immer irgendwas. Es gibt eine schöne Szene. Arvid und Harald sind doch in dieser Gefrierkammer, sind die da drinnen. Und Arvid ist ein bisschen verstört und die Lampe wackelt. Und Harald kommt rein und muss erstmal sozusagen, während er im Dialog steht, diese Lampe zum Beispiel festhalten und die Glühbirne reindrehen. Und in eigentlich fast jeder Szene macht er immer irgendwas. Also seine Figur ist immer irgendwie beschäftigt. Es geht also nicht nur um den Dialog als solches, sondern die Person macht auch immer irgendwas. Ich bin immer abgelenkt. Und das ist ein ganz klassisches Regieanweisung, die auch John Badham in seinen Filmen mit drin hatte. Und macht auch einen Film insgesamt auch ein bisschen... Es wirkt, es ist griffiger, es macht, unterstreicht die Charaktere auch ein bisschen besser und macht mehr Raum für die Figur auf. Das ist mir halt ganz besonders aufgefallen. Und der Film wirkt auch insgesamt sehr rund, also nicht zuletzt jetzt auch durch die Kamera, die ganze Zeit durch den Raum zu schweben scheint. Also die hängt halt auch immer dran. Du hast nicht viele hektische Schnitte, jetzt vielleicht mit Ausnahme von den Verfolgungsjagden, aber ansonsten ist man immer an den Personen dran. Und es ist jetzt vielleicht auch eine Frage an euch, so wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr das so als Schnittmassaker empfunden oder wart ihr auch die ganze Zeit dran an den Figuren, an den Personen?
Also für mich ist es auch schon so, dass es auch, wenn man nochmal den Vergleich mit Pulp Fiction bemüht, den habe ich ja auch als sehr von der Farbigkeit irgendwie knalligen Film empfunden, wo relativ viele unruhige Akzente auch gesetzt werden. Ich finde, die ganze Erzählstrategie jetzt von dem Film hier wird auch sehr dadurch unterstrichen, also er ist nicht monochrom, aber dadurch, dass er auch in den Farben sehr stark zurückgenommen ist. Also ich finde, es macht den Ganzen irgendwie nochmal so geschlossener, in sich ruhender und lässt der Handlung dadurch auch irgendwie vielleicht viel mehr Raum.
Ja, als Schnittmassaker habe ich ihn auf jeden Fall nicht empfunden. Wie gesagt, er ist sehr angenehm zuzuschauen. Du hast halt auch immer diese Wechsel von der Bar ins eigentliche Geschehen. Du hast ja praktisch dann auch noch diese Erzählerfiguren dann drin. Du weißt genau, okay, der Typ, der weiß ja schon, was jetzt ja alles passiert ist und was noch passieren wird. Weiß aber am Anfang des Filmes halt auch noch nicht, warum. Das ist ja dann die Überraschung am Ende. Ja, und das ist halt eine wirklich sehr, sehr angenehme Erzählstruktur. Man bleibt auf jeden Fall an den Figuren dran. Das ist schon richtig.
Also der Regisseur ist sozusagen tatsächlich nicht an der Action als solches interessiert, sondern wirklich an der Entwicklung der Person. Dadurch, dass er ja eigentlich ein Action-Regisseur ist, finde ich, das ist zumindest meine Empfindung, die Action-Szenen als solches funktionieren überhaupt gar nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo die sich, also ich weiß zwar, wo das jetzt sein soll, aber wenn die Action passiert, wird so wild hin und her geschnitten, also gerade auch diese Szene mit dem Geldtransporter zum Beispiel, die funktioniert überhaupt gar nicht. Und da fliegen auf einmal Sachen in die Luft, bevor überhaupt irgendwo ein Auto überhaupt irgendwo reinspringt. Aber ich denke, das ist natürlich auch einfach so eine Sache, wir haben jetzt da viel Geld reingebuttert, wir müssen die Szene natürlich nehmen. Und da fehlte halt auch wirklich was. Also gerade da, die Action funktioniert für mich nicht. Wiederum die Action in den Dialogen, die Wortgefechte, die funktionieren wiederum sehr gut. Und auch nach der langen Zeit hätte ich jetzt gedacht, dass das da ein bisschen an Feuer verloren hat. Aber im Gegenteil, ich finde, das sitzt auch immer noch. Und es ist sehr modern inszeniert. Und das macht auch viel Spaß. Und vielleicht hier an der Stelle, ich hatte das gestern im Vorgespräch auch schon mit Fred, weil du sagtest, es wirkt entsättigt, der Film von den Farben her nicht so knallig. Ist natürlich auch ganz klar, nördliche Hemisphäre, Dänemark, wenn dort Licht ist, dann ist das diffuses Licht halt und dann sieht das halt auch immer sehr, sehr platt halt aus. Und ich nehme stark an, dass dieser Film jetzt nicht so viel Budget zur Verfügung hatte, als dass man hätte jede Szene ausleuchten kann. Deswegen wurde alles mit Available Light, also Tageslicht, gedreht größtenteils. Und dadurch hat man eben halt keine freigestellten Personen, sondern es wirkt auch automatisch immer ein bisschen platt, hat so ein bisschen Seriencharakter, also wie zum Beispiel jetzt ein Tatort meinetwegen. Und in Hollywood wiederum, Kalifornien, hat man natürlich knallige Sonnenlicht, harte Schatten. Da reicht manchmal ein Reflektor schon aus und schon kannst du eine Person aus dem Hintergrund freistellen. Und das wirkt automatisch natürlich schon wertiger, was hier natürlich gar nicht möglich ist, nur mit dem Einsatz von Licht. Und ich finde wiederum, das macht aber trotzdem ganz viel für die Stimmung aus für den Film. Also das passt wunderbar.
Auf jeden Fall.
Und ich denke auch, hier wurde nachträglich auch das Bild noch ein bisschen entsättigt, damit es auch so ein Kontrast ein kleines bisschen angehoben, dass es funktioniert. Also das wirkt auf mich auch nach den ganzen Jahren, also jetzt 20 Jahre ist jetzt der Film mal, halt auch immer noch sehr stimmig.
Wobei ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz genau, aber ich habe das Gefühl, also dass auch die Szenen mit dem Amerikaner an der Bar entsättigt sind, aber allein schon durch das sein Hemd, finde ich, gibt es da auch schon einen Farbkontrast.
Genau.
Definitiv. Wir sind heute 4 Personen, haben aber nur 2 Mikros, deswegen dauert es ein bisschen, bis ich antworte.
Ja,
und auch wenn ich nur ein Wort sagen möchte, muss ich mir das Mikro erstmal krallen. California Here We Come wollte ich die ganze Zeit singen. Das ist halt der Grund, warum alle nach Hollywood gehen, wahrscheinlich dann deswegen. Und warum dort das Geld ist und dort die Hochglanzfilme sind. Aber dieses skandinavische Kino hat ja eine eigene Nische gefunden, die ja einen großen Hype ausgelöst hat. Den habt ihr zeitgleich mitgekriegt, während ich zwar Nightwatch, haben wir die schon angesprochen?
Ich glaube nicht.
Da müssen wir den kurz noch bringen. Nightwatch mit auch Kim Bodnia von 94, den habe ich, ich glaube, Ende der 90er entdeckt, den Film. Da spielt
Nikolai Costa Waldau, genau.
Auch bekannt als Jamie Lannister. Und die Ironie natürlich, dass er in einem Film namens Nightwatch mitspielt, ist...
obwohl er da nie gewesen ist.
Ja, genau, gerade als Lannister. er ist ein Insider für Game of Thrones-Fans. Das habe ich mitgekriegt und dann erst Ende der 2000er so ein bisschen angefangen, in diesen Filme-Hype einzusteigen oder nachzuholen, was sowas wie dänische Delikatessen angeht. Ihr habt das direkt mitgekriegt.
Na, ich eigentlich auch ein bisschen später. Also Nightwatching kenne ich auch schon seit Ende der 90er. Die anderen habe ich dann auch erst nach China, das sind die Hunde, dann gesehen.
Ich habe, glaube ich, dänische Delikatessen zuerst gesehen und Adams Äpfel. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst sogar den zweiten Teil Old Man New Cars gesehen habe. Flickering Lights war doch auch noch in dem Dunstkreis. Gibt es einen Film, den wir dann noch besonders empfehlen würden eigentlich, wo wir sagen, oder ist in China essen sie Hunde der Klassiker, den man von den Filmen unbedingt gesehen haben muss?
Also was man vielleicht definitiv noch mit erwähnen kann, ist auf jeden Fall Adams Äpfel. Mit gerade dänische Delikatessen.
Ja.
Genau. Also auf jeden Fall, die gehören auf jeden Fall noch mit dazu. Das sind eigentlich so die klassischen Filme. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel noch anschaue, bei dem ganzen Cast, wer noch mitgemacht hat, da fällt mir jetzt zum Beispiel noch auf, und zwar, wie heißt er denn, da ist er, der den Barkeeper gespielt hat, der Jesper Christensen, den kennt man ja bestimmt auch, nicht nur aus dänischen Produktionen, sondern auch aus James Bond zum Beispiel. Der hat jetzt im letzten Spectre hat er mitgespielt und auch bei Casino Royale.
Ach ja, Mr. White.
Als James-Bond-Fan kann ich mich jetzt trotzdem nicht erinnern. Aber was ich witzig fand, also das ist ein Däne, der ein Ami spielt. Und jetzt habe ich vergessen nachzuschauen. Aber der Vuk, der Serbe, der da rassistisch übel zugerichtet wird, der wiederum wird von einem Dänen gespielt. Ne?
Von einem Briten.
Von einem Briten. Auf jeden Fall nicht von einem Serben.
Der war doch Brite, oder? Guck mal ganz kurz, Vuk. Ryan Patterson. Englischer Schauspieler.
Ein englischer Schauspieler, ja.
Im Vorgespräch hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, dass Vuk tatsächlich eine von den wenigen Personen in diesem Film ist, die hier irgendwie moralisch handeln, beziehungsweise nicht, ja doch, die hier moralisch handeln, also im besten Wissen und eher dazu genötigt werden, Böses zu machen, während alle anderen sozusagen hier
kein moralisches
Empfinden haben oder da völlig falsche Vorstellungen halt haben. Wie fandet ihr denn eigentlich diese ganzen Szenen rund um Vuk sozusagen? Also dem wird ja wirklich übel mitgespielt. Und der ist ja eigentlich nur dafür da, dass die Story ein bisschen vorangetrieben wird, wenn man das so möchte. Und dass er wird eigentlich die ganze Zeit beschimpft, nur damit er am Ende dann auch mit einem Querschläger erschossen wird. Findet ihr das sozusagen gelöst mit ihm? Findet ihr das gut? Ist das gut für den Film? Ist es schön zu wissen, dass eine Person im Film ist, die eigentlich ihre eigene Rolle eigentlich nur darin besteht, eben halt gedemütigt zu werden und am Ende dann halt einfach mehr oder weniger halt geopfert zu werden?
Naja, ich würde sagen, dass Wuk tatsächlich so mit einer der hauptsächlichen Schlüsselfiguren in dem Film ist. Er ist ja hauptsächlich dazu da, die Story auch mit voranzubringen, weil sein Tod löst ja dann am Ende auch den Krieg gegen seine Familie aus, was ja die ganzen Serben sind, die sich dann natürlich dafür rächen wollen. Und die, ja, er sorgt dann halt dafür, dass die Geschichte noch weiter ins Rollen kommt. Des Weiteren sorgt er natürlich für ein paar erheiternde Momente anfangs noch. Ja, aber es ist natürlich eine ganz arme Sau, wenn man es so betrachtet.
Also es ist gleichzeitig irgendwie ein Sympathieträger, aber auch nicht so richtig ein Sympathieträger. Man hatte eigentlich eher so Mitleid. Aber es ist trotzdem so von der Empfindung her so entrückt aus dem Film. Weil, also ich erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an die ganzen Tiny Toons Filme, weiß der Geier was, wo dann irgendwie der Roadrunner von der Klippe stürzt oder irgendwer so einen Amboss auf den Kopf bekommt. Also gerade auch so bei der Sprengstoff-Szene, wo dann das Winken verwechselt wurde mit dem geh weg und er dann irgendwie die Explosion abbekommt und danach nichts mehr hört. Also es ist derart überzeichnet, auch der Umgang mit ihm, der Rassismus und so weiter, dass es irgendwie nochmal so einen ganz eigenen Strang aufmacht innerhalb des Films.
Ja. Er wirkt ja vor allen Dingen noch am Anfang, wirkt das ja so nach allem, was der da mitmacht. Erst dieser Unfall, danach die Explosion. Der wirkt ja erst noch so wie unzerstörbar oder unsterblich. Und dann ja, stirbt er. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine herabfallende Fliese gewesen? Weil er hat ja nach oben geschossen. Irgendwas ist ihm ja von der Decke auf den Kopf gefallen im Prinzip.
Querschläger halt.
Also Querschläger, genau. Ja, wie gesagt, er überlebt praktisch diese krassen Explosionen und diesen enormen Autounfall und dann, ja, ist es halt der Querschläger, der sein Ende sorgt.
Und was man im Film halt auch sehr schön sehen kann, diese Parallelwelt. Ich meine, der einzige Ausblick, den man in, ich sage mal, vorsichtig normale Welt hat, ist ja nur über Arvid. Da sieht man eben halt auch nur sein steriles Zuhause und das Bankenleben. Und dann taucht er sozusagen in diese Unterwelt ein, die er getarnt in diesem Restaurant halt stattfindet, wo eigentlich gefühlt irgendwie jeder in dieser Küche irgendwie raucht, während das Essen zubereitet wird. Und da auch ein schönes Bild eben halt auch hat, dass man da eben halt einen Dreck drauf gibt, sozusagen auf Konvention. Und ich finde das eine sehr schöne Metapher, das mit diesen Zigarettenrauchen in der Küche. Du bist sozusagen dort richtig dort unten in einer anderen Welt und du tauchst dort sozusagen mit Arvid dort halt einfach nur ein. Und mir ging es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fühlte mich in dieser Küche immer wohler als in seiner sterilen Bude dort oben. Weswegen ich auch am meisten immer lachen muss, wenn dann er die Wohnung vorfindet und überall liegen dann diese Brotstückchen verteilt in der Wohnung halt rum, musste ich wirklich sehr, sehr lachen. Weiß nicht, wie euch das da ging.
Ich finde, da wird... ja, ich musste auch lachen, aber... Also ich finde, da wird halt aber auch so diese ganze Frage, woher kommt denn die Moral irgendwie? Ist es Erziehung? Wird das sozialisiert? Ist das von der Geburt her irgendwie eigentlich was den Menschen irgendwie angedeiht ist? Also man hat einfach dieses Brüderpaar, wo man jetzt vermuten kann, die sind irgendwie zusammen aufgewachsen. Trotzdem haben sie sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, so erstmal an der Oberfläche. Aber wenn man dann das Ende des Films sieht, führt dann beides ja doch irgendwie zum vergleichbaren Verhalten.
Die beiden Brüder haben sich ja offensichtlich auch sehr lange nicht gesehen, wie man am Anfang mitbekommt, wo Arvid bei Harald aufkreuzt und Harald ihn erstmal fragt, hallo, ist das Vater gestorben? Und er sagt, ja, vor 9 Jahren.
Dann weiß er ja gar nicht, dass wir Europameister geworden sind.
Ja, wie gesagt, es sind einfach nur so ein paar Sätze, die praktisch die Figuren dann auch schon so näher beleuchten. Braucht man nicht mal eine großartige Vorgeschichte dazu, reichen wirklich so 1-2 Sätze und du weißt eigentlich schon völlig Bescheid. Und zum moralischen Aspekt würde ich da noch was sagen. Im Prinzip erklärt es der Titel ja schon. Es gibt ja eine Stelle, wo der Titel angeschnitten wird, nicht so direkt, wie er heißt. Aber es ist die Stelle, wo Harald sagt, naja, in China stehen Hunde auf der Speisekarte und keinen interessiert.
Du kannst in China einen ganzen Schäferhund essen und keinen interessiert das, weil man sich dafür entschieden hat, das dort zu tun.
Genau. Mhm. Und ich finde genauso dieser Spruch, diese Einstellung spiegelt halt auch das Verhalten wieder. Die machen da halt ihre kriminellen Sachen, weil sie auch der Meinung sind, dass halt keinen interessiert. Ist halt so für die.
Ganz genau. Und das darauf zielt auch die Frage, wir tauchen jetzt in die Welt ein und die wird uns dort dort mehr oder weniger mit erklärt, und genau das ist eben halt der Filmtitel, der gibt es eben halt auch mit vor, sprich, also man erklärt sich hier sozusagen seine eigene Welt, und die hat eben halt auch ihre eigenen Dynamiken, Gesetze und Regeln und wird eben halt auch gestreift wiederum, und da kommen jetzt zum Beispiel die Serben halt nochmal rein, gestreift sozusagen auch mit anderen Parallelgesellschaften, was ja dann auch in der Schlussszene eigentlich ganz gut wiederum mit unterstrichen wird, wenn sozusagen Engel und Teufel da sind, um alle abzuholen. Naja, aber für die, da kommen die anderen. Das ist eine andere Abteilung. Komische Typen.
Die Schlussszene ist so und so, die hebt das nochmal ins Fantastische und erklärt das Übertriebene nochmal eindeutig als übertrieben und nicht real gedacht. Es gibt, was mir gerade jetzt einfiel, ist die Szene mit dem Transporter, wo du sagtest, es gibt keine Konsequenzen. Werden die irgendwann mal von der Polizei verfolgt?
Nicht einmal.
Jetzt irgendwann mal, ich meine, die stehlen ja Geld.
Beim Dingensbummens, wenn die den aus dem Knast rausholen, kommen dann die Wärter sozusagen.
Ja, aber das, weil die einfach auch nur vor Ort sind und danach passiert aber auch nichts. Genau, die befreien einen aus dem Knast, die stehlen Geldtransporter, es gibt keine Ermittlungen. Also der Film nimmt überhaupt keinen Bezug darauf, dass in irgendeiner Form
das Handeln
Leute das Geld, haben genau, können. Dass Leute das Geld vermissen könnten oder sich denken, oder wurde jemand gerade ist aus dem Knast rausgeholt und Polizisten angeschossen. Interessiert keinen.
Naja, gut, doch, also insofern. Also nicht im Nachgang, dass es Konsequenzen haben könnte, aber es ist ja schon so, einem werden ja schon die Konsequenzen für die beiden Fahrer des Lasters irgendwie vor Augen geführt.
Und sehr, ja, sehr die Konsequenzen für die Opfer sind klar, aber jeder normale Film ist falsch ausgedrückt. Man rechnet eigentlich damit, dass wenn irgendwo eine kriminelle Handlung begangen wird, dass dann automatisch ein Kopfgeld ausgesetzt wird. Mhm. Und die Polizei in irgendeiner Form versucht zu ermitteln und dass die Story sich so weiter dann auch rumspinnt, dass die Kriminellen versuchen, nicht gefasst zu werden oder konfrontiert werden mit der Ermittlung. Das interessiert den Film gar nicht. Die einzigen, die das Recht in die Hand nehmen, ihr eigenes Recht, sind die Serben am Schluss und die Religion.
Mhm. Mir war es tatsächlich auch ein Rätsel, wie es möglich ist, mit einem Transporter in ein Gefängnis zu fahren und den direkt vor der Wand abzustellen. Weil eigentlich hat man ja nochmal im Gefängnis eine Mauer drum. Möglicherweise ist das in Dänemark anders, aber gut, im Prinzip war es ja auch wieder der Story dienlich, das so zu machen. Die Frage ist auch, wie die rausgefunden haben, in welcher Zelle
der sitzt. Das ist alles uninteressant für den Film.
Das ist richtig, ja.
Genau. Und auch die ganze Nummer, wie der Transporter gekapert wird. Also mir kam es schon als relativ innerstädtischer Bereich vor oder vielleicht in eine städtische Randlage, aber dass das sonst niemandem auffällt, ist vielleicht auch so.
Und dass da ein paar Autos explodieren, ist es vollkommen. Stimmt, nein, das ist für den Film interessant, uninteressant, und ich finde es spannend, gerade wenn man einen Film macht und dann die Fragen tauchen einem beim Filmmacher ja auf, wenn man sich da so einen Film sich ausdenkt oder dann dreht. Irgendjemand von den 100 Leuten wird ja sich die Frage stellen, warum ist, also die Frage, die wir stellen, warum ist das so? Und dann muss die Entscheidung getroffen werden, ja, ist für den Film jetzt unwichtig. Das ist, wollen was anderes erzählen. Ich gebe dir mal das Mikro, Basti.
Also da kann ich vielleicht kurz mit einhaken, weil der Film spielt ja betont wirklich, wie du schon sagtest, am Rand. Du siehst, dass es entweder irgendwo am Hafen ist, du siehst dann irgendwelche Container da im Hintergrund rumstehen, oder wenn diese Verladeszene da halt kommt, relativ am Anfang, wo der zu dem Auto fährt, das ist irgendwo am Rand, die müssen erstmal ganz weit rausfahren. Und das ist betont immer fernab von, zentralen Punkten. Also das ist nicht in der Innenstadt. Das ist nicht das Einzige, was mal erwähnt wird, ist das Söndermarken, der Park halt, wo die vergraben sollen. Aber du siehst diesen Punkt da eben halt auch nicht. Aber warum sollte man überhaupt in einem Stadtpark überhaupt Leichen begraben? Also das ist das Einzige. Und das wird nur namentlich erwähnt. Aber ansonsten entzieht sich der Film und sagt ganz bewusst, wir verlegen das an den Rand. Also das.
Genau, aber es ist halt auch nicht fernab der Zivilisation irgendwo in einem Wald, wo wirklich niemand das mitbekommen könnte, sondern es ist halt genau in dieser Übergangszone, Gewerbegebiet zwischen Innenstadt und Land, wo trotzdem noch irgendwie Gebäude stehen und irgendwie Industrie passiert.
Es könnten oder halt sowas. Leute ringsrum stehen. So, sieht so aus, als müssten eigentlich irgendwo Beobachter sein und eine Explosion mitgekriegt haben oder zumindest da eine Stunde später dran vorbeigefahren sind und sich fragen, was ist denn da los gewesen. Mir ist gerade noch ein älteres, schräges dänisches Kinomachwerk aufgefallen, das in Serie gegangen ist. Sprich. Da wir ja alle aus Ossis bestehen, außer einer in dieser Runde, müsst ihr euch sofort die Olsenbande. Aber das ist einfach nur reiner Klamauk, da ist mit schwarzen Humor nichts dabei.
Welchen Moment ich noch ganz spannend fand, war auch mit Blick darauf, dass das eigene Verhalten irgendwie reflektiert wird, war in dem Moment, wo bei Arvid dieser Durchbruch kommt irgendwie und er irgendwie seinem Bruder doch etwas entgegensetzt und ihn als Psychopath bezeichnet. Dass das wiederum auch was ist, was von Harald dann nicht angenommen wird, aber es ist so ein Moment, wo man denkt, irgendwie so, Arvid kommt eigentlich wieder zurück in die Realität oder zu einem relativ normalen, gesunden Empfinden zurück, aber es verliert sich dann auch relativ schnell. Wie habt ihr das empfunden?
Ja, er setzt ihm ja nach der Szene auch öfter ab und zu mal noch was entgegen. Mhm. Zum Beispiel auch die Szene, wo Harald den Wuck so sehr beschimpft.
Stimmt, ja.
Weil er ihm dann sagt, du bist ein Rassist.
Und wenn schon, was ist falsch daran? Mhm.
Genau. Richtig, genau. Ich glaube, es passt ihm. Ich glaube nicht, dass er jetzt so richtig wieder zurückfinden wollte. Ihm passt halt einfach nur nicht dieses Brutale seines Bruders. Das schreckt ihn halt dann zu der Zeit auch wirklich noch ab.
Es hinterlässt ja auch Krümel möglicherweise.
Ja, genau.
Ich denke mal, ich glaube auch als Filmemacher, egal wo auf der Welt du was machst, du solltest trotzdem zumindest erst einmal, wenn die mit sowas konfrontiert wird, solltest du die trotzdem nach zumindest in einem moralischen Kodex oder gesellschaftlichen Vorstellung sozusagen erstmal handeln lassen, also reagieren lassen. Es muss ja auch einen Prozess ja auch darstellen. Wenn der das jetzt sofort annehmen würde, würde es keine Story geben. Dann hätte er sozusagen jederzeit selber halt schon irgendwann mal eine Aktion starten können. Also du brauchst ja auch eine Entwicklung und von daher ist es, denke ich, folgerichtig, dass er jetzt hier gegenargumentiert. Es fühlte sich aber irgendwie auch, also für mich war es zumindest so, für mich fühlte das sich ein kleines bisschen aufgesetzt an. Das hatte ihm das nicht abgenommen, zumindest im Film jetzt als solches. Das wirkte eigentlich eher so wie so ein Drehbuchkniff, du musst es jetzt halt sagen. Auch wenn die Szene gut aufgelöst ist, aber es wirkte noch ein bisschen aufgesetzt. Da ich Arvid ja selber auch als langweiligen, uninspirierten Charakter auch wahrnehme und empfinde, finde ich das auch eher aufgesetzt. Also die Schlüsselszene für mich ist ja wirklich, wo den Bankräuber in der Bank eben halt niederstreckt halt. Das ist ja wirklich ein langes Ringen. Mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Und guckt halt immer hin und her. Und dann hast du aber auch schon Schnitt. Du siehst aber auch nicht, wie der zuschlägt zum Beispiel oder sonst was. Und wird dann eben mehr oder weniger hilflos dargestellt. Und deswegen wirkt das, was er sagt, gerade zu Harald, um da zu intervenieren, wirkt das auch so ein bisschen so wie, sage ich das jetzt, weil ich das jetzt wirklich meine oder sage ich das jetzt einfach, weil ich das sagen muss? So kommt es zumindest bei mir halt rüber. Jetzt allgemein, ich hatte den Film schon häufig gesehen, auch mit anderen Leuten. Was sagt ihr eigentlich zu dieser Rahmengeschichte? Also ich kenne einige Leute, die diese Rahmengeschichte als solches schon immer irgendwie verwirrt haben. Die am Anfang noch überlegt haben, was könnte denn das sein, warum erzählen die das? Und dann am Ende hast du sozusagen das Übersinnliche sozusagen jetzt noch mit reingebracht. Das hatte einige Leute mit rausgebracht. Wie geht euch das jetzt so nach den Jahren, jetzt so beim Rewatch? Funktioniert das immer noch oder habt ihr euch dran gewöhnt? Wie geht es euch damit?
Ich akzeptiere das einfach. Und als Freund von Fantasy, märchenhaften Erzählungen gefällt mir so ein Twist dann auch immer gern noch. Im Gegensatz zu den Filmen, die wir vorhin genannt haben, wie Pulp Fiction, hebt es halt das nochmal ganz bewusst hervor. Dieser Film ist nicht ernst gemeint, er ist nicht in der realen Welt angesiedelt. Ich finde nicht, dass er das braucht, der Film. Also auf diesen übernatürlichen Moment hätte der verzichten können, theoretisch. Andererseits macht das Spaß, also gerade auch noch der Twist, dass dann sich herausstellt, dass der Amerikaner am Anfang, der so und so schon ganz dubios wirkt mit seiner dubiosen Story, also wie spät habt ihr es hier und ja, ich bin ja halt, ich muss halt in Kalifornien zum Zahnarzt, jetzt bin ich hierher geschickt worden nach Kopenhagen, also alles ein bisschen komisch und dann ist es wohl halt ein Engel, ist es Gott, ist es was auch immer, irgendein einer, der die himmlische Pforte sozusagen verwaltet. Und der Barmann stellt sich als, ich glaube, der sagt direkt Satan eigentlich und gleichzeitig kann
er... Sie sind der Teufel, ich hätte es wissen müssen.
Sie sind der Teufel. Mhm. Und gleichzeitig kommt aber irgendwie raus, ja, aber ich arbeite noch nicht lange. Mhm. Also auch das wird in Frage gestellt oder eben als nicht nach den Konventionen, wie man es sich vorstellt. Barmann und ein Amerikaner im Hawaii-Hemd stellen sich als diejenigen raus, die entscheiden, wer wohin zu kommen hat, und dann werden die anderen Religionen gleich noch mitgebasht oder wie auch immer überhaupt das ganze moralische Gefüge wird in Frage gestellt. So, warum handelst du gut? Ne, weil ich dann Himmel komme und ich möchte nicht in die Hölle kommen. Und dann handelst du gut oder schlecht und du kommst trotzdem dorthin, wo es gerade passt. Und wenn jemand eine andere Religion hat, dann kümmern sich halt die anderen drum irgendwie, entscheiden wir später. Es ist ein witziger Twist.
Aber ich finde auch dann in dem Zusammenhang die Metapher mit dem Pokerspielen eigentlich eine ganz schöne Sache. Ne? Also es unterliegt irgendwie eigentlich doch den Regeln des Glücks möglicherweise auch oder des Zufalls. Die Entscheidung.
Ich gebe weiter an Stan.
Also wie gesagt, für mich funktioniert der Film immer noch so wie früher, wenn man halt wirklich im Aspekt ausgeht, dass der Film halt wirklich auch hauptsächlich sozialkritisch ist und auf viele Zustände darauf hinweisen möchte. Klar hast du die übernatürliche Erzählstruktur, die ja nun wirklich erst in den letzten 10 Minuten dann so aufgelöst wird. Aber selbst wie auch du gerade sagtest, Fred, hat ja halt so praktisch ihren, selbst diese Szene hat halt so ihre gewissen Spitzen, die sie bringen, gerade so dann das Religionstechnische. Und deswegen, also hat mich auch nie gestört, das Ende. Ich fand es auch immer sehr witzig, gerade auch so, wie es aufgebaut war. Erklärt dann natürlich auch den Anfang, warum die Typen an der Bar dann Bescheid wussten, die ganze Zeit, oder zumindest der im Hawaii-Hemd, dass die Bank überfallen wollen. Ja, wie gesagt, der Film funktioniert, er ist stimmig von vorne bis hinten und das ist schon die Hauptsache.
Das klingt auch eigentlich nach einem sehr schönen Schlusswort. Ja, war ein schönes Gespräch mit euch heute. Lieber Zuhörer, wenn ihr das gehört habt, dir das gefallen hat, lasst uns doch ganz gerne Kritik, Lob, Wünsche, Kommentare einfach zukommen. Wir freuen uns auch auf Bewertung auf iTunes. Bis dahin, wir hören uns und eine schöne Zeit für euch.
Macht es gut.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.